So, guten Morgen, liebe Geschwister. Ja, was soll ich Ihnen sagen? Da bin ich mal wieder und bedanke mich herzlich für den liebevollen Empfang, den ihr mir bereitet habt, und die Gemeinschaft. Da freue ich mich und geht auch mir das Herz auf, wenn ich so viele liebe Geschwister sehe. Und wenn dann auch noch das Wort, das darf ich auch sagen, auch wenn es fast zu persönlich ist, wenn das Wort dann auch noch mit Freuden aufgenommen wird, dann freut man sich nochmals mehr, darf ich auch dazu sagen. Ja, und heute Morgen nun ist das Thema 5. Mose 8, Vers 8. Die sieben Früchte, die dem Lande Israel bzw. dem Volke Israel wachsen sollen, wenn sie ins gelobte Land eingezogen sind. Nicht? Sie standen damals, 5. Buch Mose, wissen Sie ja, vor dem Jordan, und Mose hat noch einmal die ganze Geschichte der Wüstenwanderung zurückverfolgt, sozusagen eine Wiederholung gemacht und dann noch einige Anweisungen gegeben. Und dann musste er allerdings seinen Dienst aufgeben, indem der Herr ihn durch seinen Mund zu sich holte. Er starb ja im Munde Gottes, er durfte nicht ins gelobte Land. Und Josua hat sie dann hinübergeführt ins gelobte Land. Ja, das muss ich Ihnen jetzt schon sagen, am 10. Nisan, glaube ich, sind sie hinübergezogen. Am 15. Nisan, das ist so ungefähr 15. März, ganz grob, da haben sie dann das erste Passa im Lande gefeiert. Ja, das ist die Situation von 5. Mose 8 oder eine der Stationen von 5. Mose, 5. Buch Mose, dort in dem Kapitel 8, sagt er Ihnen nun, welche Früchte dort wachsen würden. Ich lese Ihnen jetzt den Text. Ich lese nach Elberfeld. Denn der Herr, dein Gott, bringt dich in ein gutes Land. Ein Land von Wasserbächen, Quellen und Gewässern, eigentlich in der Tiefen, aber das lassen wir heute Morgen weg, darum geht es gar nicht, die in der Talebene und im Gebirge entspringen. Und jetzt kommt mein Text. Ein Land von Weizen und Gerste und Weinstöcken und Feigenbäumen und Granatäpfelbäumen. Ein Land von ölreichen Oliven oder Olivenbäumen und Honig. Ein Land, in dem du nicht in Dürftigkeit dein Brot essen wirst, in dem es dir an nichts mangeln wird. Und ein paar Verse vorher sagt Mose, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Auch das wollen wir beherzigen. Eigentlich steht das, was dort geschrieben ist, alles in der Einzahl. Das heißt nur ein Land von Einzahl Weizen, wie bei uns auch. Ein Land von Gerste, wie in unserer Sprache auch. Und jetzt kommt und Weinstock, nicht mehr steht dort. Und Weinstock, Geffen, Weinstock. Und Weinstock. Wir müssen übersetzen, natürlich, und Weinstöcken. Nicht, wir sagen ja auch nicht 100 Märker, sondern 100 Mark. So ähnlich ist es auch im Hebräischen, aber auch im Griechischen. So diese, wenn es was ganz Großes ist, dann macht man es in der Einzahl. Man sagt auch nicht, das ist ein Mensch von 100 Jahren, sondern das ist einfach ein Sohn von 100 Jahren. Das ist so typisch Bibel oder Hebräisch. Ja, ein Land von Weinstöcken und jetzt steht nur Unfeigen. Nein, Unfeige, die Feige, als dem Feigenbaum oder auch der Feige. Kann man beides übersetzen. Deshalb sollen das wissen, dass in Einzahl steht, aber ich lese jetzt einfach auch in der Mehrzahl, weil man es besser verstehen kann. Ein Land von Granatapfel, so steht es dort. Sind eigentlich gemeint Granatäpfelbäume und aber auch Granatäpfel. Nicht? Man sagt ja auch nicht, wie viel Äpfel hast du auch Äpfel im Garten, sagt man, nicht? Dann meint man gleich Apfelbäume, klar. Aber wenn ich sage, hast du Äpfel im Keller, dann meine ich nach die Äpfel. So ähnlich ist das dann auch hier zu verstehen. Und jetzt kommt ein Land von ölreicher Olive, heißt das eigentlich. Das gemeint ölreiche Olivenbäume und Honig. Und dann ein Land, in dem du dein Brot nicht in Dürftigkeit essen wirst. So wünsche ich es mir natürlich auch für mich und für uns in der Gemeinde. So, und das will ich heute Morgen für uns auslegen und will fragen, darf man das überhaupt, so einen Text aus dem Alten Testament, am 5. Buch Mose, auf uns, die Gemeinde, auslegen? Ich habe es gestern Abend schon gesagt und wiederhole es, alles ist für uns geschrieben. Nicht bei aller Schriftteilung dich vertreten. Bleib bestehen, alles ist für uns geschrieben. Jeder Apostel gehört uns, auch ein Petrus, auch wenn er zu einer israelischen Heilskörperschaft gehört. Er ist auch für uns geschrieben. Wir lesen seine Texte und sind dankbar für das, was dort steht. Alles ist für uns geschrieben. Wir dürfen es benutzen. Römer 15, Vers 4. Denn was zuvor, eigentlich alles, was zuvor, so steht es dort, geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben. Wir benutzen die Texte für uns zur Lehre, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift die Hoffnung haben. Es gibt auch im 1. Korinther Kapitel 10 zwei solche Stellen, die lese ich jetzt heute Morgen nicht mehr. Wisst ihr, und dort steht nicht, denn alles, was zuvor geschrieben ist, ist auch für uns geschrieben. Sondern da steht, das ist für uns geschrieben. Damit sieht man, was die Gemeinde für eine Bedeutung in der Hand und im Herzen und im Herzen Gottes hat. Alles hat er für uns geschrieben. Und ich füge hinzu, und auch für die anderen. Das ist Gemeinde, das Leib Christi, dass er dieses hohe Wort seiner Gemeinde gibt, dem Leibe seines Sohnes. Also, alles ist für uns geschrieben, auch dieser Text. Und deshalb dürfen wir ihn auslegen, und diese sieben Früchte gehören nun einmal mit auch in unser geistliches Leben. Eigentlich müsste ich heute Morgen noch zuerst über etwas anderes reden, nämlich, da werden zuerst einmal sieben Nationen ausgetrieben. Das heißt, die sind ja nach und nach erst ausgetrieben worden. Aber wenn wir ein geistliches Leben beginnen, wiedergeboren wurden durch den lebendigen Gott, durch seinen Geist, neu gezeugt, dann müssen erst einmal die sieben Feinde raus, die sieben Nationen. Aber das kann ich heute Morgen nicht bringen, sonst kriegt ihr einen so großen Kopf und ich werde meinen Ruf noch verschlechtern, dass ich immer die Zeit überziehe. Deshalb mache ich das heute Morgen nicht, aber Sie sollen es wissen. Erst muss dann, oder wenn ich neu geboren bin, muss auch das Böse erst einmal raus. Muss erst mal ausgeräumt werden, ausgefegt werden. Es geht heute Morgen also um diese sieben Früchte. Sind auch wir so ein Land, das gute Früchte bringen soll, so ein geistliches Land? Oh ja, die Frucht ist ein wichtiger Begriff im Alten und auch im Neuen Testament. Es gibt so spontan die Frucht des Geistes, die Frucht der Lippen, die Frucht der Gerechtigkeit und noch anderes, dass wir nicht fruchtlos sind. Da sagt Jesus in Matthäus 13, Vers 1, in seinem Gleichnis, Himmelreichsgleichnis von guten Ackerboden, da gibt es ein gutes Land. Nicht wer, wir sollen ein gutes Land haben. Und das haben wir auch. Wenn der Geist Gottes uns neu gemacht hat, dann ist da ein gutes Land entstanden. Dann bereitet der Herr dieses Land. Und wohl unserem geistlichen Boden, wenn der Regen häufig über dasselbe kommt. Hebräer 6, Vers 7. Das ist das Wort Gottes. Nicht im Sommer haben den Regen nicht so gerne. Aber das Wort Gottes brauchen wir, damit geistliche Frucht in uns wächst. Das ist dieser Regen, der möglichst häufig über unser gutes Land kommen soll. Aber dazu noch eine Paulusstelle. Da steht in 1. Korinther 3, Vers 9. Wir sind Gottes Ackerfeld, eigentlich Gottes Ackerwerk. Das steht, das, was wir mit dem Wort Georg, den Namen Georg, bedeutet geläutet Landwerk. So ein Georgion sind wir. Ein Ackerwerk Gottes. Gott bebaut und beackert, bearbeitet unser Land durch das Wort und durch den Heiligen Geist. Und da kann ich nur noch sagen, wohl dem, wer sich bereithält, dass Gott seinen Acker bearbeitet und bebaut und bepflanzt und gräbt und was machen die noch, fräst tun man heute und eckt und einfach, dass ein guter Boden entsteht und eine gute Frucht herauswachsen kann. Wie ich schon sagte, alle diese Begriffe stehen dort in der Einzahl und nun will ich einmal anfangen. Ach, das muss ich auch noch dazu sagen. Nachdem jetzt der Vortrag fertig ist, müsste ich einfach eigentlich 3 oder 4 Vorträge halten. Das ist für eine Bibelkonferenz wäre das so etwas. Da ist so viel daraus geworden. Da kann man das einmal auf Jesus auslegen. Er ist der Weinstock, um ein bekanntes Bild zu nehmen. Oder auf Israel, darauf ist es ja gesprochen, kann ich heute Morgen auch nicht viel sagen. Ich will es heute Morgen auf uns deuten. Besonders Weizen und Gerste, das ist ein so breites Thema. Ich musste mich nochmal hinsetzen und sagen, das werde ich heute Morgen ganz bestimmt nicht sagen. Ja, einfach, damit ich die Zeit nicht überziehe und auch ich im Rahmen der Aussage bleiben, dass man das noch mit nach Hause nehmen kann. So, aber jetzt fangen wir an. Der Weizen. Das steht in Johannes 12, Vers 24. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Jesus ist das Weizenkorn, das starb und viel Frucht brachte. Der Weizen ist der Christus in mir. Der Weizen ist der Christus in mir, der seine Frucht in mir entfaltet. Jetzt lebt Christus in mir. Es steht geschrieben, Galater 2, Vers 20. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Kolosser 1, Vers 27, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist der Weizen in mir, Christus in mir. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist das, dieser Weizen in mir. Nicht nur das Weizenkorn, einfach der Weizen. Das ist das, was aus meiner Beschäftigung mit Jesus herauskommt. Die Frucht meiner Jesus-Beziehung. Weizen bedeutet auch dem Beispiel Jesu folgen. Da hat das Neue Testament, hat Paulus einen Begriff Nachahmerschaft. Mimik kommt davon, das ist ein griechisches Wort. 1. Thessalonicher 1, Vers 6. Denn ihr seid unserem, des Paulus, Beispiel gefolgt und dem des Herrn und habt das Wort aufgenommen in großer Bedrängnis mit Freuden im Heiligen Geist. Nicht? Das ist Weizen in mir. Ich folge dem Beispiel Jesu, der sich als Weizenkorn hingegeben hat. Nun muss ich noch etwas sagen. Weizen trägt im hebräischen Begriff Chita den Zahlwert, man höre und staune, 22. Und die Zahl 22 ist die Zahl seiner Leiden. Denken Sie an den Psalm 22. Eli, Eli, Lama, Asaftani. Das kennen wir schon fast auswendig. mein Gott, warum hast du mich verlassen? Nicht das unter anderem die 22. Und deshalb bedeutet der Weizen in mir auch den Weg Jesu mitzugehen, seinem Beispiel folgen und meine Leidensbereitschaft. Nicht wahr? Das habe ich jetzt ganz locker gesagt. Aber wie schwer ist das zu leben, die Leidens- oder Mitleidensbereitschaft. Und da gilt dann das, was das Weizenkorn tat in Philipper 2 in den Versen ungefähr 5 bis 11, der sich selbst erniedrigte und Knechtsgestalt annahm und ward an Gebärden als ein Mensch erfunden und ward gehorsam bis zum Tode, ja bis zum Tode am Kreuz. Das ist etwas anderes als Selbstentfaltung, dass man Kindern sagt, du musst dich durchsetzen und du musst dich entfalten. Nein, wir entfalten uns unter der Hand Jesu geistlich viel besser, als wenn wir uns menschlich uns selbst entfalten wollten. Das tat das Weizenkorn. Und jetzt tut das Weizenkorn dasselbe in mir. Ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Das ist der Christus in mir. Das ist auch meine Leidensbereitschaft, seinen Weg mitzugehen. Und wisst ihr, da steht in Römer 8, Vers 17, wenn wir mitleiden mit dem erstorbenen Weizenkorn seinen Weg mitgehen, dann werden wir auch mit verherrlicht werden. Mitleiden führt zur Mitverherrlichung und dulden heißt es nur, zum Mitherrschen. Oh, das ist leicht gesagt, ich weiß das. Aber wenn das Gott einmal einfordert, dann sagt einer der Apostel, so demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes. Ich glaube, es war Petrus oder Jakobus. Petrus. Und da schreibt Paulus, ich erdulde alles und hat viel erduldet, um der Auserwählten willen, 2. Timotheus 2, Vers 10, dass auch sie gerettet werden, das heißt durchgerettet werden durch diese Zeit. Das gehört zu unserem Dienst und zu unserer Leidensbereitschaft, zu dulden für Christus und die Gemeinde und unsere Zubereitung für die kommende Herrlichkeit. Steht auch in 2. Timotheus 2, Vers 10 im zweiten Teil dieses Verses. Es geht uns allen noch sehr gut hier. Aber auch hier ziehen schon Wolken am Horizont auf. Und wenn wir unsere leidenden Brüder und Schwestern in anderen Ländern ansehen, bedenken, wie grauenhaft das dort oft zugeht, wenn man die Berichte liest aus den alten Verfolgungsgebieten im kommunistischen Block, da bleibt einem manches Mal der Atem stocken, was dort mit Menschen getrieben worden ist, nicht wahr? Wir wollen aber im Gebet für die Leidenden und Verfolgten einstehen und sie mit aufnehmen in unser Gebet. Der Richard Wurmbrand hat einmal in einem Vortrag gesagt, dann bete doch einmal für die Nummer 1022, zum Beispiel im Gefängnis irgendwo in Rumänien oder wo immer das war, oder in Russland. Nicht wahr? Du weißt nicht, wer die Nummer ist und ob es die gibt, weißt du auch nicht. Aber das ist eine Möglichkeit gewesen. Und jetzt noch eine ganz wichtige Anmerkung dazu. Frucht, auch unsere Frucht, gehört immer zuerst dem lebendigen Gott, dem Ackerbauer. Luther übersetzt in 2. Timotheus 2, Vers 6, es soll der Bauer, der den Acker bebaut, die Früchte als erster genießen. Und so ist es auch. Wir bringen Frucht zu Gott und das ist schön, damit wir auch wissen, Herr, ich will dir eine gute Frucht bringen, nicht wahr? Im Alten Testament beim Opfer hat man das beste Tier dem Herrn geopfert und nicht das schlechteste. Die Spitzbuben haben das schlechteste genommen, nicht wahr? Die haben gedacht, naja, das reicht immer noch für den Priester und sonst jemand, der das bekam. hat Gott gesagt, das ist nicht wohlgefallen völlig. Du musst das Beste aus der Herde nehmen. Und dann segne ich dich und dann kriegst du genauso gut andere dazu durch, wenn die Schafe wieder gebären. Aber dann ist die Frucht auch immer für andere da. Nicht für mich selbst. Der Apfelbaum ist sein Apfel ja nicht selber, nicht wahr? Die Frucht ist da für meinen Bruder, für meine Schwester, auch für die, die draußen sind. Der andere soll etwas von dem Christus in mir erfahren. Da schreibt Paulus in Römer 15, Vers 29, ich will in der Fülle des Segens Christi zu euch kommen. Wenn davon etwas bei uns in unserer kleinen Welt sichtbar werden würde, dann hätte der Ackerbauer, das ist Gott, einen guten Boden bei uns geschaffen und aus unserem harten Herzen, unserem steinigen Herzen ein gutes Ackerland gemacht. Ich möchte noch etwas hinzufügen für Ihr eigenes Bibelstudium und jetzt kommt doch noch was ein bisschen für Israel. Pfingsten ist das Fest des Weizens. Da wurden die Webebrote dargebracht, da wurde ein neues Speisopfer aufgelegt. Und jetzt möchte ich Ihnen noch etwas ins Herz schreiben, vielleicht, wenn Sie diese Texte über Pfingsten, das ist Wochenfest im Hebräischen, Shavuot, lesen, dann steht dort immer Erstlingsbrote, Erstlingswebebrote und so weiter. Das kann man leider nicht anders übersetzen. Aber dort steht nicht an einer einzigen Stelle Erstling. Dort steht immer Erstgeborener. Das Pfingsten ist das Fest der Erstgeborenen. Aber das Passa, Gerste, ich komme gleich darauf zu sprechen, ist das Fest der Erstlinge. Das ist ein großer Unterschied. Ich kenne Predigten, wo man über das Erstlingsthema bei Weizen sprach, weil die Übersetzung nichts anderes hergibt. Aber es ist tatsächlich so, es ist das Fest der Erstgeborenen. Und wir finden sie dann wieder, das ist ein Israel-Thema, der Erstgeborene. Und dann finden wir sie wieder in Hebräer 12. Ich habe das irgendwo aufgeschrieben, Hebräer 12, Vers 23. Dort seid ihr gekommen, nicht zu dem Berg, der betastet werden kann und so weiter, sondern zum himmlischen Jerusalem. Zu der Versammlung der Erstgeborenen und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Das sind die da oben. Die Gerechten, die Tzadikim im Alten Testament, sind die Erstgeborenen. Aber jetzt noch ein kleiner Schlenker, den ich gar nicht vorhatte, Ihnen zu sagen, aber wenn man die Pfingstbewegung nicht Pfingstbewegung nennen würde, sondern anders, dann wäre das gar nicht so dramatisch. Gott hat hier irgendetwas gewirkt, weil eine neue Zeit kommt. Aber an Pfingsten hat es nicht so angefangen, wie damals die Pfingstbewegung anfing, mit Toben und Schreien und auf dem Boden wälzen. Das war damals nicht so. Und deshalb ist das kein echtes Pfingsten, das ist etwas anderes. Aber es ist ein neuer Übergang, eine neue Zeit. Die Zeit wurde anders. Und ich habe manches zu kritisieren an der Pfingstbewegung. Aber ich sehe auch das Positive. Ich denke nur an die internationale christliche Botschaft in Jerusalem und an die große Liebe zu Israel, auch der Wille, dass Leute und Menschen sich bekehren. Und doch fühlen sich viele aus der Gemeinde dort nicht wohl. Das ist die andere Seite. Es ist ein Übergang in etwas Neues. Auch eine neue Beziehung zu Israel. Und da merken wir, da beginnt eine neue Zeit sich anzubahnen. Das nur so am Rande. Also das Pfingsten, das Fest des Weizens, der Weizenernte, und das Fest der Erstgeborenen. Damals an Pfingsten, nach der Himmelfahrt nach Pfingsten, da war der erste Anbruch dieses neuen Weizenfestes, der neuen Gerechten, die dann gefunden wurden. So, und jetzt die zweite Frucht. Der erste war Weizen, Christus in mir. Ach, der Gerste ist Christus in mir, ist immer auch Christus gemeint. Er ist zuerst der Weizen und auch zuerst die Gerste. Das Fest der Gerste ist Passa. Nach dem eigentlichen Passa begann man mit der Gerstenernte in Israel. Und dort an Passa wird am Tag nach dem Sabbat die Erstlingsgarbe aus Gerste gewoben. Die wob oder webte der Priester so hin und her. Und da heißt es doch bei Paulus in 1. Korinther 5, Vers 7, unser Passa ist geschlachtet, welches ist Christus? Nicht wahr? Passa ist unser Fest. Da ist unser Passa geschlachtet worden, Jesus Christus. Und Passa, das ist das Fest der Erlösung, das Fest unserer Sündenvergebung, das Fest unserer Rechtfertigung, das Fest der Gnade für uns. Das ist Golgatha. Und Gerste in uns als Frucht, das ist die volle Erlösung leben. Nicht, wir sind voll erlöst, da ist nichts übrig geblieben. Und wir dürfen ganz wie wir sind, durch Jesus Christus mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen. Alle anderen müssen sich verdecken und bedecken und Rituale machen und so weiter. Nichts von dem bei uns. Mit großer Freiheit, wie ich bin, darf ich zu ihm kommen. Und der vollen Erlösung leben. Keine heiligen, heiligen Haine mehr und keine heiligen Schreine und dergleichen Dinge mehr. Nicht mal eine heilige Kanzel, nicht gibt's mehr. Ich weiß, in der Kinderspielen haben wir nicht so gerne, ist ja klar. Aber wenn es dann der Ort zu heilig gemacht wird, dann stimmt's auch wieder nicht. Nein, nein, wir müssen, wie wir sind, zu ihm kommen. Das ist die volle Erlösung, erleben, dass die Frucht in uns voll erlöst sein, als Erlöste, Begnadete, Gerechtfertigte, Sündengetilgten. Als solche müssen wir unseren Weg gehen. Jede Religion versucht, Menschen an sich zu binden mit Ritualen, Abhängigkeiten und meist wenig Hoffnung und viel Hoffnungslosigkeit. Nicht? Welche Religion kann dir denn sagen, was deine Zukunft ist? Auch bei den Christen ist es so, die haben höchstens für dich noch die Hölle übrig, wenn du nicht fromm bist. Ja? Recht dürftige Hoffnung, hätte ich sagen, nach Golgatha. Jesus hat uns zur Freiheit berufen. Jesus hat uns von der Todesfurcht befreit. Die Sünden sind vergeben, wir sind mit Gott im Reinen. Das ist Passa und daraus folgt für uns die Frucht. Leben als Erlöster und Gerechtfertigter, wie ich schon sagte. Christus in uns ist auch Gerste, das sagte ich schon. Schlagen wir doch einmal 1. Korinther 1. Vers 30 auf. Und was steht dort? Christus ist uns geworden. Zur Weisheit. Und jetzt zur Rechtfertigung. Das war ein Passa. Zur Heiligung. Und zur Erlösung. Das ist auch Passa. Und das soll nach außen sichtbar werden. Und auf andere ansteckend wirken. Ich weiß es ja von mir selbst. Da ist oft gar nicht viel ansteckend. Ich habe schon oft denken müssen, Gott sei Dank weiß dieser Mensch nicht, dass ich fromm bin, sonst hätte ich den lieben, meinen Herrn hätte ich blamiert und mich auch. Verstehen Sie? Das kommt immer wieder vor, auch nachdem ich schon Rentner bin. Und was ist die Frucht für andere? Der Begnadete lebt in Gnade. Das soll man merken. Man darf einfach merken, dass Gott mir Gnade gegeben hat. Der Gerechtfertigte lebt in der Freiheit der Kinder Gottes, aber gesetzmäßig dem Herrn Jesus unterworfen, wie es, ich meine, in Galater 6 steht. Oder woanders, jedenfalls, ich meine, da hinten irgendwo. Gesetzmäßig Christus unterworfen, das ist wichtig. Ich tue nur, darf nur das tun, was das Haupt mir erlaubt oder will. Der Erlöste lebt als Erlöster. Ach, ich muss leider auch diesen dummen Spruch wieder bringen, der steht mir schon ganz oben. Der Nietzsche hat ja gesagt, die Erlösten, ich müsste Erlöster aussehen, wenn ich an ihren Erlöser glauben würde, nicht dieser geisteskranke und paranoiker Nietzsche. Er war so, sein Vater hat das wohl schon gehabt, er hat es geerbt. Der arme Junge, muss man auch wieder dazu sagen. Und man hat so versucht, einfach die Frommen in die Ecke zu drücken. Nicht? Heute sind wir die Fundamentalisten, wir tun also den anderen viel Böses. Nicht wahr? Vor allem die in Amerika sind die großen Trickstreiber, meint man. Die Frucht für andere, dem vergeben wurde, der vergibt, oh, ist das schwer. Und vor allem die Kleinigkeiten vergeben, wissen Sie. die kleinen Nadelstiche, die tun so weh. Nicht? Ich muss mir immer wieder sagen, Mensch, lohnt es sich wegen dieser Kleinigkeit einen Aufstand zu machen? Das sichtbar machen, Brüder und Schwestern, das ist Frucht der Gerste in uns für andere. So sollen wir auf andere ansteckend wirken. Und ich habe schon gesagt, ich schäme mich manchmal, wie wenig ansteckend ich war. Ich sagte schon, Passa hängt mit Erstlingen zusammen. Und die Erstlingsgabe wurde gewoben. Wir sind diese Erstlinge, die allerersten aller Erstlinge. Aber es gibt auch in Israel diese Erstlinge. Und jetzt möchte ich das heute Morgen auch einmal sagen. Wenn da die Gemeinde entrückt ist, dann bleibt, so meine ich, das ist meine persönliche Meinung, dann gibt es noch eine gewisse Zeit, bis die Endzeit beginnt. Da muss noch etwas dazwischen sein, eine Vorbereitungszeit. Und so sehe ich das, da werden ganz neue Erstlinge durch den Dienst der dann dienenden Brüder aus Israel, den Apostelnachfolgern sozusagen, werden da gewonnen. Eine Erstlingsfrucht wieder. Und dann kommt dann später das tausendjährige Reich, da ist dann das große Pfingsten. Und ich sage das deshalb so, locker sage ich einmal, weil es ein Modell gibt, das Jesus gebracht hat. Und das war die Speisung der 5000. Da heißt im Johannesevangelium, dass Kapitel kann ich euch auch sagen. Irgendwo im Johannesevangelium steht das. Naja, doch, ich hab's hier. Da war ein Junge. Ich wollte euch das die Bibelstelle sagen. Naja, doch, Johannes 6, Vers 9. Da haben wir's. Da haben wir's. Ja, Johannes 6, Vers 9. Also da war ein kleiner Junge und er hatte 5 Gerstenbrote, da ist sie wieder, und 2 Fische. Das ist diese Erstlingsgabe, ein Widmungsritus, sagt auch jemand, für Gott, das ist gut ausgedrückt. Und dann nur eine Auswahl, 5 Brote, nur eine Auswahl. Und so sehe ich das, das ist noch nicht die Vollendung. Und das sind diese ersten Erstlinge, diese Chassidim, diese Begnadeten, diese Gnadenträger aus Israel dann wieder sichtbar werden. Und dann verteilt Jesus diese 5 Gerstenbrote, jene Erstlingsgabe, die dann zu Brot gebacken wurde sozusagen. An 5000, nur an 5000, nicht ans ganze Volk. Und in 5000 sehe ich das heilige Volk aus Daniel 12, die werden durch diese Erstlingsschar gesammelt und belehrt. Und dann kommen da noch, erstmal der kleine Junge, wer ist das? Das sind vielleicht die Geringen, die Gott ruft, nicht wahr? Nicht die große Masse, die Großen, sondern die Geringen. Und dann hat er noch 2 Fische, heißt eigentlich zwei Essportionen sind das eigentlich. Von Fisch steht da nichts, aber diese Zukost, das war meistens Fisch, deshalb übersetzt man Fisch. Habe ich mir lange den Kopf zerbrochen und ich hoffe, dass ich es richtig verstanden habe, was da gemeint ist. Wenn wir in den Zeiten der letzten Zeit sind, wir sind noch nicht in der Endzeit und noch nicht im tausendjährigen Reich, noch nicht auf der neuen Erde, dann sind diese beiden Zukostportionen Gesetz und Propheten oder die 2 Zeugen. Und so wird das heilige Volk belehrt. Durch die Erstlingsgabe, durch die 5 Gerstenbrote, die Gnade und das, was sie empfangen haben und durch das, was die 2 Zeugen sagen. Und andere haben es gesagt, ich plappere das nur nach, diese 5000 lagerten, wie die Stiftshütte gebaut war in ihrer Struktur. Und so wird diesen Heiligen der letzten Tage, wird dann das Brot des Lebens ausgeteilt, das nicht mehr so frei erhältlich ist wie heute. Und dort hinein werden viele Texte gesprochen in die Zeit nach der Entrückung, wenn ein neues Israel zu entstehen beginnt. Dann wird auch der Weizen wieder sichtbar und. Aber uns interessiert jetzt eigentlich nur die Gerste, die Erstlingsgabe, die Ersten. Auch die aus Israel, die heute da sind, die in Israel in der Gemeinde sind, die allerersten Erstlinge, die es gibt, nicht? Das sind die Auswahlgemeinde nach Römer 11 und Römer 9, Vers 14. Die sind aber mit den 5 Gerstenbroten nicht gemeint. Die Frommen heißen im Alten Testament, die Chassidim, das sind die Gnadenbegnadeten oder die Gnadenträger. Und der wahre Gnadenträger, der Chassid, das ist Jesus. Das steht im Psalm 16, Vers 10. Du wirst nicht zugeben, dass dein Frommer, eigentlich dein Chassid, dein Gnadenträger, die Verwesung sehe. Er ist der wahre Fromme, der wahre Chassid, der wahre Gnadenträger. Chesed ist die Gnade. Der Chassid ist der Gnadenträger, der Begnadete. Und die Chassidim, die wir von den buberschen Texten kennen, dem Buch von den Chassidim im Osten, das sind dann die Begnadeten oder die Gnadenträger, die die Gnade weitergeben. Denn Chassid ist ein aktives Wort und kein passives. So, machen wir weiter. Der Weinstock. Der Weinstock. Steht nur der Weinstock. Da denkt man doch sofort an Johannes. Jesus hat seine Frucht gebracht, nicht wahr? Das Weizenkorn starb und brachte viel Frucht, das ist klar. Der Weinstock heißt, ich in ihm, zuerst er in mir und ich in ihm. Seht, Brüder und Schwestern, da ist ein ganzer Weinstock in uns. Versteht ihr? Das ist der Christus in mir als Weinstock. Nun thematisiert Paulus das dem Griff Weinstock nicht. Das ist jetzt eigentlich auf ein Israel-Thema. Ihr seid, ich bin der Weinstock, ihr Jünger, ihr seid der Reben. Ihr müsst an mir bleiben. Aber wenn das Paulus thematisiert hätte, hätte er anders gesagt. Dann hätte er nicht gesagt, wir sind die Reben. Dann hätte er gesagt, ihr seid ein Teil des Weinstocks. Versteht ihr? Ich bin eins gemacht in Christus. In seinem Tod bin ich eins gemacht worden mit ihm. Oder wer dem Christus anhängt, 1. Korinther 6, ist ein Geist mit ihm. Wir sind ein Teil von Christus, wir sind die Fülle Christi. Das soll gar nicht heißen, dass wir das nicht so auslegen, wie es dort noch in Johannes 15 steht. Eins gemacht mit ihm in seinem Tod, Römer 6, Vers 5. Eins mit, ein Geist mit ihm, nicht nur ein Stückchen da angedockt, wie eine Rebe. Das ist 1. Korinther 6, Vers 17. Wir sind Teil des Weinstocks, die Fülle Christus. Der Christus, das Christus in seine Gemeinde. So, und dieser Christus, also jetzt das Haupt, lebt in uns. Der Weinstock lebt in uns. Und damals in Israel hätten die ja Weinstöcke, also Messianer, die hätten ja Chassidim, Herrn Zadikim hervorbringen müssen. Haben sie nur Herlinge hervorgebracht. Das Drama Israels. Aber wenn in uns der Weinstock lebt, wächst, dann bringt er auch seine Frucht. Und das ist nichts anderes als das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus in uns. Ich trage jetzt die Lebenskräfte Jesu, des Weinstocks in mir. Das ist Auslegung auf die Gemeinde, der Weinstock in mir, der ganze Weinstock. Das erleben wir. Es ist das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus natürlich in uns. Er in mir und natürlich auch ich in ihm, das ist das andere Bild dieses Weinstocks. Er strömt sein Leben in uns hinein. Ich bin ein Messianer geworden, ich bin ein Christianer geworden, ein Christ geworden, der zu Christus Gleichheit heranwächst. Nicht nur ihm ähnlich sein und ähnlich werden, sondern ihm gleich sein. heute schon im neuen Menschen, der nach Gott geschaffen ist und in uns lebt, Epheser 4, 24 und glaube ich auch Kolosser 3, Vers 10. Wie kommt der Weinstock in mich hinein? Nicht? Es gibt ja solche Spiele, wie kommt die Birne in die Flasche? Nicht? So, wie kommt der Weinstock in mich hinein? Ganz einfach. Gibt es eine Antwort? Durch den Glauben. Ich muss diese innige Verbindung des Glaubens, muss der Heilige Geist in mir herstellen. Das heißt, ich muss neu gezeugt worden sein. Dann lebt der Christus, der Weinstock in mir. Unser Glaube. Und dann lebt die umgestaltende Kraft Jesu in mir. Und das in unserer Schwachheit soll ja niemand kommen und sagen, ich bin ein Held im Glauben. Ich bin ein geistlicher Held. Oh je. Oh je. Und trotzdem ist es so, dass das Leben Christi heute in uns lebt und wirkt. Der Saft der Rebe ist in mir. Das Leben Christi ist in mir. Nun aber sollen wir Frucht bringen. Die Frucht des Weinstocks. Und jetzt ist die große Frage, was ist das? Die Traube, nicht wahr? Das ist die Frucht des Weinstocks. Was ist das? Da steht in Richter 9, ach, das hätte ich am Anfang noch lesen müssen, habe ich ganz vergessen. Da steht in Richter 9 eine herrliche Geschichte. Da kommen die Bäume zum Olivenbaum. Sei du König über uns. Dann sagt er, was soll ich meinen Ölreichtum aufgeben und über den Bäumen schweben? Dann geht es zum Weinstock. Sei du König über uns. Was soll ich meinen Saft, meinen Most aufgeben, der Götter und Menschen erfreut? Sagt nein. Dann gehen sie zum Feigenbaum, glaube ich, war es. Sei du König über uns. Dann sagt er, was soll ich meine Süßigkeit aufgeben und über die Bäume schweben? Und dann sagen sie zum Weinstock, dann sagt der Dornbusch, dann bin ich König. Und dann kommt das Gesetz mit seiner Rute. Mein Most, mein Saft, der Götter und Menschen erfreut. Die Frucht des Weinstocks ist die Freude. Und jetzt, wie ich das hinschrieb auf mein Papier, habe ich gesagt, nur Freude, so wenig. Vielleicht geht es Ihnen auch so immer nur Freude. Bin ich aber enttäuscht über den Redner da vorne. Liebe Geschwister, die Freude ist etwas Gewaltiges in der Schrift. Von der Freude Jesu. Wegen der vor ihm liegenden Freude hat er alles erduldet. Dann in dem hohepriesterlichen Gebet, Johannes 17, Vers 13, steht etwas über seine Freude. Auch in Röm, auch in Johannes 15, das ist die Freude Christi, dass sie Frucht bringen. Seine Freude. Da steht ein grausames Wort in 5. Mose 28, Vers 47. Weil ihr mir nicht mit Freude entgegengekommen seid, ich sage es jetzt, nur das Ergebnis kommt das Gericht über euch. 5. Mose 28, 47. Es gibt auch wohl in 5. Mose 16, Vers 14 und drumherum noch einen solchen Vers. Da steht in Nehemia 8, Vers 9 bis 11, Nehemia 8, Vers 9 bis 11, die Freude im Herrn ist eure Kraft. Aha, Freude im Herrn ist Kraft. Das ist die Frucht des Weinstocks, meine Freude im Herrn. Es war seine Frucht, auch seine Freude, die er weitergab. Und wie gehen wir oft so grämig durch die Welt? Wir sollten Freude haben. Frucht des Weinstocks. Ja, der Götter und Menschen erfreut, nicht? Wir sollten doch durch die Frucht von Menschen erfreuen und unseren Herrn erfreuen. Ich weiß, wie das Leiden einen oft niederdrückt. Auch Jesus hat es niedergedrückt. In Psalm 45, in den Versen 6 und 7 steht, er wurde mit Freudenöl gesalbt. Steht ihr, was das ist? Auch wir dürfen bitten, salbe mich mit dem Freudenöl. Das ist die ansteckende Freude. Und das wünsche ich, dass wir das alle erleben. Frucht bringen. Freude im Herrn. Die Feige. Das Mittelstück. Was ist die Feige? Sie steht ein bisschen in Konkurrenz mit Honig. Warum? Da geht es um die Süßigkeit. Die Süßigkeit der Feige habe ich gerade eben zitiert aus Richter 9. Und der Honig ist auch süß. Psalm 119, Vers 103. Wie süß sind meinem Gaumen deine Worte, mehr als der irdische Honig meinem Mund. Oder Sprüche 16, 21. Die Süßigkeit der Lippen mehrt die Leere. Nathanael war unter dem Feigenbaum. Da heißt es, ein rechter Israelit ohne Falsch. Und in der Hiskia-Geschichte, da wird ein Feigenpflaster auf das Geschwür des Hiskia gelegt und er wurde geheilt. Das können wir ganz schnell zusammenfassen. Das singen wir durch Jesus, Heiland meiner Seele. Die Feige ist das Wort Gottes. Der ganze Feigenbaum steht da in mir, nicht wahr? Und die ganze Feigenfrucht sollen wir bringen. Das Wort Gottes, wenn Jesus in uns lebt, der letzten Endes auch der Feigenbaum ist in seiner Süßigkeit, dann lebt das Wort in uns, nicht wahr? Dann ist es das lehrende, belehrende Wort aus dem Wort, das ich eben zitierte. Die Süßigkeit der Lippen mehr die Lehre, Sprüche 16, 21. Dann ist das heilende Wort. Wisst ihr, ein Wort muss auch heilen. Wie viele verletzte Seelen gibt es? In den Gemeinden hin und her und dann auch Menschen, die gläubig werden, da muss erst das heilende Wort her. Und ich habe es gestern zitiert und zitiere es noch einmal, 1. Timotheus 6, Vers 3, da steht von den gesunden, andere übersetzen, heilsamen Worten, gesund machenden Worten Jesu in den vier Evangelien. Gelau uns. Und dann ist es das Wort ohne Falsch, das Wort der Wahrheit, Johannes 1, dann 47 im Bild gesprochen. Und das ist auch die Frucht für draußen, das Wort Gottes, das ich anderen gebe, für drinnen das lehrende Wort, für draußen auch das heilende Wort, auch wie für innen. Das Wort der Wahrheit, das Wort ohne Falsch, ist für draußen und drinnen wichtig, die Frucht für andere. Also wenn wir nicht ehrlich sind und man uns ehrlich und ernst nehmen kann, dann ist etwas falsch. Da steht ja dieses berühmte Wort, Sprüche 27, 18, wer des Feigenbaums wartet, wird dessen Frucht essen. Nicht wahr, nähren wir den inneren Menschen, gibt es Bibelstellen bei Paulus in den Briefen. Und der Herr nährt ja den Menschen, wir müssen nur treu bei ihm bleiben und anhangen. Wer den Feigenbaum nährt und pflegt, wird dessen Frucht essen. Möge es Gott uns schenken, dass das Wort in uns in seiner Fülle ist. Ach, Schwester, es ist mir so eine Bitte, dass in unseren Gemeinden die Fülle des Wortes steht. Ich weiß, ich bin für diesen Satz schon angegriffen worden. Ich sehe eine Dürftigkeit hin und her. Eine Dürftigkeit. Warum macht das Gott so? In frommen, guten Gemeinden gibt es keinen gescheiten Prediger, der das Wort in Fülle auslegt. Das ist ein Drama für mich. Möge es doch schenken, dass wir immer das Wort der Wahrheit in der Fülle haben. Ja, und jetzt der Granatapfel, das ist die fünfte Frucht. Die Granate ist durch die ganze Schrift die Liebe. Die Frucht des Geistes ist erstens Liebe. Korrespondiert mit Hohelied 4, Vers 12. Du bist ein Lustgarten, ein Paradies, ein Paradiesgarten. Das erste ist die Granate und das ist die Liebe. Die Liebe erfassen. Epheser 3, 18, in Breite, Länge, Höhen und Tiefe, in der Liebe gewurzelt sein. Epheser 3, 17, ja, aber heute jetzt in der Granate wohnt dann die Liebe in mir. Aber ich kann die Liebe in mir nur haben, wenn ich auch in der Liebe in Christus gewurzelt bin. Das ist der Logik widerspricht, so etwas zu sagen. Aber das ist göttliche Dimension, göttliche Wahrheit. Und Christus erkennen, seine Liebe erkennen, das ist ein Wissen, das ein überragendes Wissen. Und in dem Kennen der Liebe Christi in uns werden wir zur Fülle gebracht, so steht es in Epheser 3, Vers 19. Das ist die überwältigende Rede Gottes über die Liebe wenigstens Bescheid wissen, da steht nur kennen und nicht eigentlich steht nicht erkennen. Und über die Liebe kennen, ja, wir sind nicht fähig, wie Gott zu lieben in seiner ganzen Dimension, es sei denn, er zeigt es uns in seiner Gnade. Das führt zum Erfülltwerden mit der ganzen Fülle Gottes. Die Bibel redet viel von Liebe. Die Granate hat 613 Körnchen. Eine interessante Sache. Ich weiß nicht, ob welche gibt, die mehr oder weniger haben, aber ich habe gelesen, sie hat 613 Körnchen. 613 Facetten der Liebe, nicht wahr? Wenn ich fragen würde, mich auch schnell mal aufschreiben, eine halbe Stunde Zeit, die Facetten der Liebe, da hört es bei uns schon bei 13 auf. Also sind 613 Körnchen drin, aber Gott hat die 613 Facetten. Zur Liebe kommt hinzu die Bemühung der Liebe. 1. Thessalonicher 1, Vers 3, das Werk der Liebe. 2. Thessalonicher 1, Vers 3, also ein Buch weiter. Die Liebe nimmt gegen euch, gegeneinander bei euch zu, soll es auch bei uns sein, das schreibt ein Thessalonicher. Das ist dann die Praxis. Aber keine verweichlichte Liebe. Die Liebe spricht immer die Wahrheit aus und auch klar, nicht klar Text, aber klar spricht sie. Furcht ist nicht in der Liebe. Das größte Gebot, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, steht in 5. Mose. Und das 5, Vers 5. Und das nächste ist ihm gleich, das andere ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. 3. Mose 19, 18, daran hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Seht ihr, wenn wir Liebe üben wollen, ohne Gottes Liebe hängt das Bild schief. Nur die Gemeinde kann richtig lieben. Ohne Gottes Liebe wird Sentimentalität. Und Gott ohne Liebe, das ist kein Christentum mehr. Das gehört zusammen. Der ohne Nächstenliebe, das ist kein Christentum mehr. Das gehört zusammen. Gottes Liebe und Nächstenliebe. Die sichtbare Frucht ist also Gottes Liebe in mir und die Liebe zur Wahrheit und die Liebe zu seinem Wort. Die Bemühungen der Liebe, die Werke der Liebe, die Diakonie. Liebe zu dem, der draußen ist und Liebe zu den Brüdern und Schwestern. Und wenn sie noch so eigenartig sind, es gibt viele eigenartige Brüder und Schwestern in unseren Gemeinden, in allen, in allen. Gott liebte sein Volk. Als Israel jung war, liebte ich es. Aber sie gingen weg von seinem Angesicht. Wir bleiben bei ihm und an seinem Wort. Die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Römer 5, Vers 5. Und so soll es auch bei uns sein. Die sechste Frucht, die Olive, oder der Olivenbaum. Ich wüsste, da ist ein ganzer Olivenbaum in uns. Wisst ihr das? Ein ganzer Olivenbaum. Ein ganzer Olivenbaum. Da ist der Heilige Geist in seiner Frucht, der sich darin in uns entfaltet. Der Fülle des Geistes sollen wir stehen. Irgendwo in Epheser, jawohl, Epheser 5, Vers 18. Da heißt, die ölige Olive, nicht wahr, die ölhaltige Olive, die fette Olive, das ist diese ganze Fülle des Geistes, der in der Olive ist, im Olivenbaum. Nicht nur so ein Blättchen und nicht nur eingepfropft und was da alles ausgelegt wird in Römer 11. Nein, ein ganzer fetter Olivenbaum. Das geschieht auch durch die Wiedergeburt. Gibt es eine interessante Stelle in 1. Korinther 15, Vers 45, und dort heißt es, Adam war ein Psychikos, das verstehen wir, Adam war ein seelischer Mensch. Sollen wir nicht sein. Wir haben eine Seele, aber soll nicht seelisch sein. Deshalb fiel er. Jesus aber, ein lebendig machender Geist, der zweite Adam. Das ist der Christus in mir, der lebendige Geist, der Ölbaum. Und er hat Öl, die Fülle, und er hat Öl und Öl und Öl und Öl. In großen Gottesstunden in unserem Leben, die gibt es, da möchte man manches Mal platzen vor der Inneren, was ein Inneren Gott wirkt. Dann kommen aber auch wieder Täler. Es gibt nicht nur Höhen. Das ist dieser lebendig machende Geist in uns. Die ständige Ölquelle in uns. Der Geist in seiner Fülle, wo aus dem glimmenden Docht, der in unserem Unglauben in uns noch war, auf einmal ein Feuer des Geistes wurde. Der Geist in uns schließt uns die Wahrheit Gottes auf und des Wortes. Der Geist gießt die Liebe in uns aus, wie ich sagte. Der Geist gestaltet uns um. 2. Korinther 3, Vers 18. Da wirkt, wenn der Olivenbaum in uns ist, die erneuernde Kraft des Geistes in uns. Nach innen, der geistige Mensch ist urteilsfähig. 1. Korinther 2, 15. Ja, seid stark in dem inwendigen Menschen durch seinen Geist. Epheser 3, 16. Der geistliche Mensch ist nach innen urteilsfähig und ihm schließt Gott die Wahrheit auf. Nach außen ist der geistgeprägte Mensch eben geistlich und bringt die Frucht des Geistes. Die Olive, das ist die Frucht. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Langmut und so weiter. Gott gebe uns, dass wir in der Fülle des Geistes stehen und den Nachschub nicht unterbrechen. Durch Ungehorsam und indem wir fremde, andersartige Dinge treiben. Ich sage das öfters mal, ich sehe es auch teilweise an meinen Kindern, obwohl die fast alle, bis auf eine, sind sie alle gläubig. Aber die haben ein weites Herz, die können Sachen tun, die hätte ich nie getan. Schon von meiner Erziehung her nicht, auch weil die Zeit anders war. Ich sage, wie kann man so etwas tun? Aber der Geist Gottes macht sie älter. Und die tun, wenn sie jetzt mal über 30 sind, schon lange nicht mehr das, was sie noch mit 20 taten. Da bin ich dann auch froh darüber. Ja, Gott möge uns geistlich prägen, das wollte ich damit sagen. Und jetzt der letzte, das ist der Honig. Ich sagte schon, der Honig hängt auch mit der Süßigkeit zusammen. Ein sehr vielschichtiges Thema der Schrift, besonders hinsichtlich der Symbolik. Und da bin ich immer wieder gestolpert. Aber ich dachte, jetzt habe ich es. Oh, da kam wieder ein anderer Vers, habe ich es wieder nicht gehabt. Jetzt versuche ich, eine Bresche zu schlagen, einen Weg zu gehen durch die Schrift über den Honig. Und es bleibt vielleicht auch, wer es nachliest, der eine kleine Rest übrig. Aber das wird auch der Herr eines Tages schenken. Es gibt neben den Honig noch den Honigseim, das ist der flüssige Honig, und dann gibt es noch die Honigwabe. Israel ist das Land, in dem Milch und Honig fließt. Nun wollte ich euch eine Bibelstelle dahin schreiben. Da habe ich die Konkordanz geholt, das Lexikon. Jetzt gibt es da so viele Bibelstellen, dass ich aufgehört habe. Das erste Mal kommt es vor 2. Mose 3, Vers 8 und 17 und dann dort in den 5 Büchern Mose ist noch öfters am letzten Mal dann in Hesekiel 20, Vers 6 und 15 und den Rest sucht euch selber aus. Ich bin zwar kein Lehrer, aber ihr könnt ja die Hausaufgabe trotzdem machen und aufnehmen. Ja, auch unser geistliches Land ist ein Land, in dem Milch und Honig fließen soll, nicht wahr? Das Land Israel, ein Land von Milch und Honig. Milch, Petrus schreibt, 1. Petrus 2, 2, dass wir die begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch, das ist das Wort Gottes, wie neugeborene Kinder Ausschau halten sollen. Das Wort Gottes ist Milch. Das ist aber Honig. Hesekiel 3, Vers 3. Hesekiel aß die Schriftrolle, sie war in seinem Munde süß wie Honig. Die Stelle Offenbarung, da war es dann noch bitter wegen der Gerichte im Bauch. Das sagt Hesekiel nicht. Er aß die Schriftrolle, es war süß wie Honig. Das Wort Gottes stand auf der Schriftrolle. Und so ist das für mich. Der Träger des Wortes ist die Schrift, ist die Wabe. Und der Honig ist das Wort. Ähnlich wie der Feigenbaum. Oder der Träger des Geistes, des Wortes ist der Geist Gottes. Er übermittelt mir das Wort, erklärt mir es. Das ist die Wabe. Und der Honig ist das Wort. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern jedem Wort, das aus dem Mund Gottes ausgeht. Sprüche 24, 13. Iss Honig mein Sohn, denn er ist gut. Das ist das gute Wort Gottes. Das gute Wort Gottes. Das gute Wort Gottes. Zu viel essen ist auch nicht gut, steht irgendwo. Nun ja, das sind die Rosinenpicker. Das ist nicht gut. Da gibt es eine Geschichte. Jonathan, 1. Samuel 14, der Sohn Sauls, nimmt seinen Speer. Eine tragische Geschichte bis zu einem gewissen Grad, obwohl sie gut ausging. Er nimmt den Speer in den Honigfluss und führt nur die Spitze in seinen Mund und seine Augen wurden sehend, heißt es, erleuchtet, seine Augen wurden hell. Das heißt, sie wurden sehend. Sehen Sie durch das Wort Gottes, durch das Wort Gottes werden unsere Augen hell. Das Wort Gottes ist wie ein Strom von Honig. Dort in 1. Samuel 14. Wenn wir nur bildlich gesprochen den Finger hinein tun und dann den Mund führen, werden unsere Augen hell. Ach, wenn die Welt wüsste, wie das Wort Gottes sie hell machen könnte, sie würde mehr nehmen und nicht so kritisch, so historisch kritisch, wie sie es nimmt. Natürlich sind die Lippen der Verführer süß. Daran sollen wir uns nicht orientieren, sondern an dem Wort Gottes. Honig sei im Träufeln deine Liebe, sagt der Bräutigam zu Braubenhohelied, Kapitel 4, Vers 11. Honig und Milch ist unter deiner Zunge, nicht was unter unserer Zunge. Und da gibt es Psalm 140 und Römer 3, 13. Scharfe Zungen haben sie, Odderngift ist unter ihren Lippen. Das gibt es auch. Sehen wollen wir nicht gehören. Huldvolle oder freundliche Worte sind eine Honigwabe, Süßes für die Seele und Gesundheit für das Gebein. Nicht wahr, der Geist, wenn ich sagte, ist der Träger, die Honigwabe. Das ist, aber der heißt die Honigwabe, ist die Wabe mit Honig, dass der Geist und das Wort Süßes für die Seele und Gesundheit für das Gebein, ja, das ist das gute Wort. Eigentlich sollte es eine ganze Wabe in uns sein, gefüllt mit Honig in uns. Das gute Wort. Ich bin fast fertig. Ein paar Minuten. Wieder Buchrichter, Richter 14. Simson. Nicht, da ist der Löwenkadaver, ich mache das kurz. Richter 14. Da kommt er zurück, da ist ein Bienenschwab drin und Honig. Geht er weg, mit der Honigwabe muss es gewesen sein und isst ihn gehen. Wort und Geist. Deborah ist die Bibel, ist die Biene. Unsere Töchter heißen teilweise Deborah oder Deborah, Hebräisch. Die Deborah ist die Biene. Die hängt aber zusammen mit Davar, mit Wort. Wisst ihr, die Biene, es gibt auch die stechende Biene, das ist negativ, das meine ich jetzt nicht. Die positiv, das ist die Wortsammlerin. Nicht, sie hat den Honig gesammelt, in die Wabe hineingetan, dort in dem Löwenkadaver. Ich wünsche mir und euch, dass in euch so ein ganzer Bienenschwarm ist, ein Wortsammler-Bienenschwarm, das Wort euch sammelt, damit in euch eine Honigwabe entsteht und viel Honig. Noch schnell, was ich schon gestern Abend erzählt habe. Am Freitagabend hatte ich ein Schlüsselerlebnis gehabt. Da hatte ich einen Imker getroffen, einen frommen, adventistischen Leiter. Und sag ich, Mensch, ich habe da gelesen, Amerika, großes Gericht über Bienen und so weiter und so weiter. Und in Deutschland soll es auch schon sein. Ach, sagt er, was, den Bienen in Deutschland geht es gut. Also ich hoffe, dass ihren Bienen hier auch gut geht. Die Amerikaner machen doch Fehler. Die bringen da hunderte von Völkern an die blühenden Großgrundstücke und dann sorgen sie nicht mehr für die Bienen. Da meinen die bestäuben und sammeln Honig und dann gehen sie ein, weil sie nicht dafür gesorgt wird. Das ist doch nicht Deutschland. Also dieser Bericht, das ist eine kleine Ente. Ich bin froh darüber, denn ich habe auch schon hier Gericht weitergegeben. Bin froh, dass mich da der Mann gestoppt hat. Also, ich wünsche, dass uns auch so ein Honigbienenschwarm in uns ist und das Wort sammelt. Der Honig, zusammengefasst, ist das gute Wort Gottes in uns. Das Wort, das sehend macht. Das Wort, das einfach süß ist. Und mir angenehm ist, mir wohltut, mich erfreut. Das Wort aus der Honigwabe, das Wort aus der Fülle Gottes und des Geistes. ist süß und wohltuend für meine Seele. Deshalb höre und lese ich das Wort. Es ist gesund für mein Gebein. Es richtet mich auf und hilft mir. Es befreit mich aus der Niedergeschlagenheit und Gebundenheit. Und jetzt am Schluss. Und das alles in Fülle. Wie ich vorgelesen habe, 5. Mose 8, Vers 9. Das soll in uns nicht nur die Frucht sein, ein ganzer Baum soll er sein. Ein ganzer Stock. Der Weizen, Christus in mir, auch die Leidensbereitschaft, seinem Beispiel folgen. Gerste, Erlösung, Begnadung in mir, Christus ist mir geworden zur Erlösung und zur Rechtfertigung. Der Weinstock in mir, Christus in mir, es ist seine Lebenskraft in mir, sein Lebenssaft in mir. Und dann die Freude als Frucht des Weinstocks. Die Feige, das Wort Gottes als heilendes Wort und als Wort ohne Falsch. Das Wort, der Granatapfel, die Liebe Gottes und die Werke der Liebe, die Bemühungen der Liebe. Die ölige Olive, das ist der Geist in mir in seiner Fülle und bleibend in mir, der mich umgestaltet, umwandelt und die Frucht des Geistes in mir bringt. Als erstes dann die Liebe auch. Und dann der Honig, das gute Wort Gottes, ein Labsal für die Seele und das Gebein, es macht mich sehend in Bezug auf Gott und auch auf die Prophetie. Das möge uns Gott schenken, der Ackerbauer, der Ackerwerker eigentlich. Ach, lassen wir ihn doch an uns arbeiten. Und wie oft stöhnen wir, wenn er wieder mal den Spaten holt oder die Hacke und umgräbt, nicht? Da kommt dann unsere ganze Leidenssentimentalität ans Licht. Ich bei mir auch, ich meine mich da immer mit einbezogen. Wenn wir wüssten, was uns der Herr durch sein Ackerarbeit Gutes tut, würden wir ein bisschen besser im Stillhalten. Der Ackerbauer soll zuerst die Frucht genießen. Für Gott ist sie da zuerst. Und dann für unseren Nächsten und für unseren Bruder und unsere Schwester. Gott möge es segnen. So viel für heute. Und jetzt beten wir noch. Herr Jesus, habe du Dank, dass du in uns wohnst, in deiner ganzen Fülle, so bitten wir es. In deiner ganzen Fülle, so bitten wir es. Lass doch deine Gemeinde nicht dürftig sein. Dann fülle du sie mit deiner Gnade, mit deiner Kraft. Wir wissen, dass wir in Schwachheit unseren Weg gehen müssen. Ja, du wurdest auch in Schwachheit gekreuzigt und doch war die Kraft Gottes in dir. Ja, und so soll es auch bei uns sein. Dass etwas spürbar, sichtbar wird, nach außen sichtbar von dem, was du in uns hineingelegt hast. Herr, dein Wort ist so reichhaltig und groß. So nähre uns und pflege uns durch dein Wort. Wie eine Amme, wie eine nährende Mutter, wie ein tröstender Vater, wie eine tröstende Mutter. Wie ein barmherziger Vater. Ja, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen. Wir segnen uns an diesem Tag und gehe mit uns, bleibe bei uns. Wir legen alle deine Brüder, unsere Brüder und Schwestern, deine Hände, die ganze Gottesgemeinde mögest du segnen, Herr Jesus. Sie durchtragen, deine Heiligen, bis zum Tag deiner Wiederkunft. Und setze uns zum Segen. Wir sollen ein Segen sein, wollen es sein. Und auch für unsere Umgebung und unsere Häuser. Bewahre uns in deinem Frieden. Amen. Amen.